Der erste Satz, Andante con moto, aus der amerikanischen Suite für Orchester A-Dur von Antonín Dvořák, gespielt vom Atlanta Symphony Orchestra unter Nathalie Stutzmann in der Matinee in SWR Kultur. Heute zum Thema Zettel. Solche, also Notizzettel, hätte auch Antonín Dvořák öfter mal dabei haben sollen oder vielleicht sogar gleich ein ganzes Notizbuch, denn er gehörte wohl zu der Sorte Komponisten, die musikalische Ideen oft mal ganz plötzlich hatten, wenn sie gerade nicht am Schreibtisch saßen. Beim Spazierengehen zum Beispiel oder beim Angeln. Er soll bei Angelausflügen seiner Familie musikalische Ideen oft schneller auf die Manschette seines Hemdes notiert haben, als seine Söhne Fische fangen konnten. So steht das in einem sehr schönen Buch über die Kulturgeschichte des Notizzettels. Und mit dem Autor dieses Buchs, mit Hector Harkötter, spreche ich jetzt. Hallo, Herr Harkötter.
Ich grüße Sie, hallo.
Sie haben ja ein sehr dickes Buch über so eine vermeintlich unbedeutende Angelegenheit wie den Notizzettel geschrieben. Dieses Buch hat fast 600 Seiten und das lässt vermuten, dass der Notizzettel gar nicht so unbedeutend ist. Was hat Sie denn an dem Thema gereizt?
Ja, also tatsächlich glaube ich, in meinem Buch doch recht überzeugend gezeigt zu haben, dass der Notizzettel nicht nur nicht unbedeutend ist, sondern vielleicht sogar das bedeutendste Medium überhaupt. Denn seit der Mensch überhaupt grafische Aufzeichnungen macht, verzettelt er sich. Wie haben die Menschen angefangen zu schreiben und sich grafisch darzustellen? Sie haben kleine Notizen an Höhlenwände gemacht, vielleicht auch in den Sand, in Ton, in Lehm, weniges davon ist erhalten, aber seit vielen 10.000 Jahren notiert der Mensch. Und wir tun es ja bis heute, trotz aller Unkenrufe mit Digitalisierung und so, kleben unsere Kühlschränke und unsere Küchenwände immer noch voll mit irgendwelchen kleinen gelben Haftnotizen oder anderen Möglichkeiten, den kleinen Hinweis, die nötigen Einkäufe oder was auch immer, mal kurz eben mit einem Kuli oder mit einem Bleistift aufzuschreiben.
Mhm. Solche Tonscherben, die waren in unserer Sendung ja heute auch schon mal Thema. Und anscheinend ist es ja sowas, was den Mensch begleitet schon sehr, sehr lange. Und eine These Ihres Buches ist, dass wir das deswegen machen, weil Zettel eine Erweiterung des Denkapparats sind. Wie meinen Sie das denn genau?
Ja, das Besondere am Zettel ist ja, dass er eigentlich nichts mitteilt. Zettel schreiben wir ja für uns selber und nur in größten Ausnahmefällen für andere. Sie dienen also gar nicht der Kommunikation. Und mit sich selber kommunizieren kann man gar nicht, weil alles, was man sich mitteilen könnte, weiß man ja schon. Also muss der Zettel eine andere Funktion haben. Und diese Funktion ist tatsächlich das Operieren, das gedanklich Dinge durcharbeiten. Jetzt ist unser Erinnerungsvermögen nicht so wahnsinnig groß ausgeprägt. Die Sozialpsychologen haben ausgerechnet, dass wir mit Ziffernfolgen, die länger als 7 Stellen sind, schon große Probleme haben. Also behelfen wir uns mit Aufzeichnungen. Wir externalisieren das, was wir durchdenken wollen, um uns zum Beispiel Überblick zu verschaffen, um vielleicht auch manche Inhalte mal eben aus dem Gehirn auszulagern, damit in unserem Kopf wieder Platz ist für neue Gedanken, neue mentale, kognitive Operationen.
Also eigentlich logisch. Also wenn ich zum Beispiel beim Einkaufen bin oder spazieren gehen und ich habe eine geniale Idee, dann notiere ich mir das schnell irgendwo und wenn es die Tankquittung oder der Handrücken ist und verlagere die Gedanken aus meinem Gehirn eben auf den Notizzettel und dann kann ich es auch erstmal wieder vergessen und mein Gehirn so entlasten.
Ich glaube, das ist einer der ganz wichtigen Vorgänge, warum wir von Alters her notieren und Notizbücher führen oder Zettel vollschreiben oder manchmal auch einfach die Wände oder eben die Manschetten, wie es Antonín Dvořák und übrigens auch viele andere Komponisten dieser Zeit gemacht haben.
Ja, Beethoven war ja auch ein begnadeter Zettelschreiber, soweit ich weiß. Da gibt's auch ganz viele.
Ja, bei Beethoven ist natürlich der große Sonderfall, der Zettel auch zum Kommunizieren nutzte. Ja. Denn er hörte ja am Ende seines Lebens extrem schlecht. Und wenn nun Besucher kamen, mussten sie ihm auf Zettel aufschreiben, was sie ihm zu sagen hatten, weil er nicht ständig angeschrien werden wollte.
Ein anderer berühmter Zettelschreiber, der auch in Ihrem Buch vorkommt und den ich ehrlich gesagt gar nicht so auf meinem Zettel hatte sozusagen. Vorher ist Leonardo da Vinci, den bezeichnen sie sogar als Erfinder des Notizzettels. Warum denn ausgerechnet den? Gab ja schon vorher wahrscheinlich Zettel.
Also versetzen wir uns mal in der Zeit zurück, so 550, 580 Jahre, als Leonardo geboren wurde. Das war im Jahr 1452. Und das war nun nicht nur wegen der Geburt von Leonardo da Vinci ein wirklich geschichtlich und mediengeschichtlich sehr bedeutendes Jahr. Denn in diesem Jahr begann in der Stadt Mainz ein Herr Gutenberg damit, das erste Buch, nämlich die Bibel zu drucken. Und erst mit Erfindung des Buchdrucks scheidet sich ja überhaupt eine handgeschriebene Welt von einer gedruckten Welt. Vorher war alles Geschriebene handgeschrieben, alles war Unikat, alles war, wenn man so will, Zettel. Man konnte also den Gebrauch von handschriftlichen Aufzeichnungen gar nicht so recht unterscheiden. Erst in dem Augenblick, wo das veröffentlichte Wort ein gedrucktes, also ein technisch reproduziertes Wort geworden ist, wird sozusagen die Handschrift befreit, bekommt die Handschrift eine neue Funktion. Und tatsächlich war es Leonardo da Vinci, der sein ganzes Leben übrigens gar nicht so viel gemalt hat. Von Leonardo da Vinci sind uns nur 15 Gemälde bekannt, aber er hat 30.000 Blätter und Seiten mit Notizen hinterlassen und die hätten ihn auch dann vermutlich weltberühmt gemacht, wenn kein einziges seiner Gemälde heute erhalten wäre.
30.000, das ist ja der Wahnsinn. Sind die noch erhalten? Weiß man, was da drauf stand? Drin stand in diesen Notizbüchern, die Leonardo da Vinci geschrieben hat? Wahrscheinlich eher nicht Eier, Milch.
Leider haben schon die folgenden Generationen den Wert dieser Aufzeichnungen von Leonardo entdeckt, was dazu führte, dass sie auseinandergerissen und in alle Winde verstreut wurden. Aber ein gut Teil davon ist heute noch erhalten, zum Teil neu kompiliert. Also da hat man aus verschiedenen Quellen irgendwelche Leonardo-Zettel genommen und zwischen zwei neue Buchrücken gemacht. Und das sind regelmäßig heute, wenn es sowas mal bei Versteigerungen gibt, somit die teuersten handgeschriebenen Buchwerke, die es überhaupt gibt. Eine der berühmtesten Handschriften von Leonardo liegt im Privatsafe vom Microsoft-Gründer Bill Gates zum Beispiel.
Jetzt machen wir mal einen kleinen Zeitsprung ins 20. Jahrhundert. Also wir haben angefangen, uns Notizen zu machen. Die Rolle der Handschrift hat sich verändert. Und vor allem im 20. Jahrhundert gibt es ja viele Denker und Schriftsteller, die viel mit Zetteln gearbeitet haben. Der Soziologe und Gesellschaftstheoretiker Niklas Luhmann zum Beispiel, der Philosoph Hans Blumenberg, Arno Schmidt, von dem haben wir auch gerade schon gehört, von seiner Zettelwirtschaft. Gibt es denn da Parallelen, wie sie mit den Zetteln gearbeitet haben oder welche Funktionen die Zettel hatten?
Ja, wir haben so eine Bürokratisierung des Schreibens, die aber nicht erst im 20. Jahrhundert beginnt, sondern eigentlich mit der Aufklärung und dem Rationalismus. Also der Bedarf an Geschriebenem wird einfach größer und auch das Bedürfnis der Menschen, ihr Wort niederzulegen und auch dann zu publizieren, wird größer. Und dann haben Schriftsteller, in dem Fall tatsächlich überwiegend Männer, Mittel und Wege gefunden, über Zettel den Output ihrer literarischen Produktion zu erhöhen, indem sie nämlich erstmal ihre Gedanken verzettelt haben und aus diesen Zetteln, die man dann in Zettelkästen oder auch in Notizbüchern festhalten konnte, haben sie dann ein Buch nach dem anderen generiert. Im 18. Jahrhundert war das der Schriftsteller Jean Paul, der auf diese Weise ein Roman und eine Erzählung nach der anderen raushauen konnte, weil er einen unglaublichen Fundus an Notizen und Exzerpten und Ausrissen und so weiter aufbewahrt hatte. Und ja, dann eben im 20. Jahrhundert natürlich das Opus Magnum für alle Zettelliebhaber, Zettelstraum von Arno Schmidt, der das ja auch thematisiert in seinem Buch, diese ganze Arbeitsweise. Also ein sehr, sehr komplexes Werk, das aber letztlich auch nur darstellt, wie komplex eben unser Denken, unser Hirn funktioniert. Und diese Arbeitsweise des Gehirns lässt sich vielleicht in so einem, wie man gerne sagt, linearen, simplen, einfachen Text gar nicht darstellen, sondern eben eher mit der Komplexität von vielen, vielen Zetteln, die man über, unter und nebeneinander kleben kann.
Da sind wir dann wieder bei der Erweiterung oder der Darstellbarkeit des Gehirns, dieses Hinter, Nebeneinander, Durcheinander und trotzdem irgendwie zusammengehörend und schnell sortierbar vielleicht. Jetzt ist meine nächste Frage fast eine rhetorische, wenn man Ihnen zugehört hat die letzten Minuten. Sie schreiben wahrscheinlich auch Notizzettel.
In der Tat, ich tue das allerdings, seit ich mich so intensiv für dieses Buch damit beschäftigt habe, auch etwas intensiver und ich tue es auch etwas systematischer. Ich nehme mir heute auch an Arbeitstagen die Zeit und setze mich mal eine halbe Stunde mit einem Notizbuch hin und trinke einen Kaffee und lass einfach mal meinen Kopf arbeiten und gucke, was passiert. Und manchmal entsteht dabei eine Zeile und manchmal entsteht dabei eine ganze Seite und manchmal habe ich auch einfach nur den Kaffee getrunken und eine gute halbe Stunde gehabt.
Ja, klingt fast schon meditativ, was Sie da machen. Er ist quasi der Wirt in der Zettelwirtschaft. Auf jeden Fall hat er einen überwältigenden Überblick über Sinn und Zweck und die Kulturgeschichte des Notizzettels. Hector Hakötter, vielen Dank für das Gespräch, Herr Hakötter.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.